Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was Onkologen Ihnen nicht erzählen. Heute haben wir hier im Studio die Biologin Bettina Bischel. Bettina, herzlich willkommen hier.
Hallo, Lothar. Ja,
ich möchte mit dir heute über deine durchaus, ja, wie ich weiß, spannende Lebensgeschichte und Krankengeschichte ein bisschen reden. Kannst du mir uns mal so in 5 Minuten plus minus zusammenfassen, deine Krankengeschichte, wie das alles angefangen hat, was du alles erlebt hast in den ersten Jahren? Du hast ja, wie ich weiß, einiges erlebt, ja.
Ja, kann ich gerne machen. Also ich habe vor ungefähr 11,5 bis 12 Jahren habe ich einen Knubbel in der Brust verspürt, bin zum Frauenarzt. Und er hat mich beruhigt, hat gemeint, das wäre ein Lipom, kein Problem.
Also ein Fettgeschwulst.
Eine Fettgeschwulst, genau, wäre in der Haut verschiebbar. Das käme öfters vor, kein Problem.
Was ja auch stimmt.
Genau.
Kommt ja auch öfters vor, was auch stimmt.
Ja, genau. Ich habe daheim dann natürlich recherchiert, habe rausgefunden, es ist normal, man kann das haben. Und es kann auch heranwachsen, größer werden, ist aber völlig harmlos. Und es ist herangewachsen, das habe ich festgestellt über die Jahre dann. Ich bin nicht so ein Arztgänger, von daher bin ich nicht regelmäßig zur Untersuchung gegangen, aber ich konnte es selber feststellen. Es verändert sich eigentlich nichts, es wächst nur heran und wurde halt größer. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, das ist jetzt nicht mehr normal, weil ich habe dann gemerkt, das ist mit der Haut verwachsen.
Darf ich fragen, was in der linken, in der rechten
Brust? In der linken Brust. Und dann war das Lipom, setze ich jetzt mal in Anführungszeichen, ich weiß es nicht, ob es wirklich eins war oder ob es von Anfang an doch was anderes war. Auf jeden Fall ist es dann mit der Haut verwachsen. Und das habe ich irgendwann gemerkt, habe mir gleich gedacht, das ist jetzt nicht mehr normal. Gell? Ein Lipom verwächst nicht einfach so mit der Haut. Und dann habe ich es aber noch ein bisschen verdrängt, weil ich eigentlich von der Arbeit her eingespannt war und eigentlich auch dachte, ach, wird schon nicht so schlimm sein, ich habe kein Problem.
Du bist, glaube ich, Lehrerin, Biologin, ja, gell?
Richtig? Ich bin Biologin, habe früher in der Pharmafirma gearbeitet, im Labor, in der Stoffwechselforschung.
Ah, okay.
Habe dann Kinder bekommen und später dann, als unsere Kinder auf eine Waldorfschule gegangen sind und die Schule im Aufbau war, bin ich da auch eingestiegen als Biologie- und Chemielehrerin, genau. Und in der Zeit dann, das war dann 2016 bereits, habe ich das eben gemerkt, dass diese Geschwulst mit der Haut verwachsen ist und habe es aber noch verdrängt, bin erst zum Arzt, als sich die Brust dann ständig entzündet hat. Aber auch da habe ich noch gemeint, ich schmier eine Salbe drauf und es geht wieder weg, ja, aber es ging halt nicht wieder weg. Dann bin ich zum Arzt und der Frauenarzt hat eben gleich gemeint, das sieht nicht gut aus und hat so eine erste Diagnose gestellt, es sei ein Lymphom zusammen mit einem Brusttumor eben. So und so groß, paar Zentimeter groß und so weiter, hat es halt vermessen. Und daraufhin bin ich dann, um eine Zweitdiagnose stellen zu lassen, nach Ulm in das Brustzentrum gegangen. Und dort wurde ich auch erst aufgenommen, überhaupt unter der Bedingung, dass ich eine Mammographie machen lasse. Hätte ich eigentlich so nicht unbedingt machen lassen, aber war so. Dann wurde das dort eben gemacht, Ultraschall nochmal und so weiter. Und schon da stand dann irgendwie im Raum, ja, das sieht tatsächlich nicht gut aus. Das scheint was Schlimmeres zu sein. Dann habe ich gleich zu Anfang schon einen Terminplan bekommen in dem Zentrum. Ja, also da stand dann gleich schon fest, wann Biopsie sein würde und wann dann im Anschluss ein CT stattfinden würde und eine Kernspintomographie.
Also das volle diagnostische Programm.
Ja, genau. Und letztlich letztlich dann die OP. Das stand alles schon drauf. Und zu der Biopsie bin ich noch hin, die habe ich noch machen lassen. Da wurden ein paar Proben entnommen aus dem Tumorknoten und aus den Achsellymphknoten. Und das Ergebnis war nicht gut. Ja, also man hat im Endeffekt festgestellt, es handelt sich um einen 6 Kubikzentimeter großen, sehr aggressiven, schnell wachsenden Brusttumor, der schon durch die Haut durchzubrechen drohte. Und die Lymphknoten waren zu mehr als 80% mit Krebszellen durchsetzt.
Also das war schon metastasiert sozusagen.
Genau, genau. Und dann bin ich, es war ganz interessant oder komisch im Nachhinein gesehen, ich bin habe die Diagnose bekommen und bin nach Hause dann erstmal, habe das alles erstmal auf mich wirken lassen. Es war gerade Sommer, es war Urlaubszeit, wir wollten eigentlich wegfahren und dann kam das. Und dann bin ich viel spazieren gelaufen. Und weil ich auch daheim nicht dauernd heulend vor den Kindern sitzen wollte, habe ich einfach gedacht, ich gehe jetzt spazieren und bin ganz viel gelaufen. Und habe mich eigentlich darauf eingestellt, den schulmedizinischen Weg jetzt zu gehen.
Also weil ich, Operation und was auch immer dann anschließend vorgeschlagen
weil
wird.
Weil ich auch nichts anderes kannte. Es war tatsächlich so, dass ich dachte, ich lasse mir jetzt demnächst die Haare abschneiden und das geht so sein.
Weil du schon mit einer Chemotherapie natürlich auch gerechnet hast und alles.
Das wurde alles schon so grob angesprochen, was man da im Falle eines Falles dann macht und so. Und darauf war ich eingestellt. Und es waren natürlich keine schönen Gedanken. Und irgendwie, ich war viel laufen und irgendwie fiel mir dann irgendwann komischerweise immer der Spruch ein, gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen. Ständig. Es war wirklich komisch, weil ich normalerweise nicht so ein Sprüche-Mensch bin. Und trotzdem fiel mir das immer ein. Und nur weil das so war, bin ich irgendwann nach Hause und habe das Laptop aufgeschlagen und habe einfach mal Suchbegriffe eingegeben. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich kann es auch nicht mehr nachvollziehen aus heutiger Sicht. Irgendwie so Krebsalternativheim. Ich weiß es nicht. Und dann ging das sehr schnell. Da bin ich auf ein Zitat gestoßen von dem Dr. Röhm, einem Onkologen, der wohl
ein Amerikaner.
Genau. Du weißt es
auch. Ja, ich kenne ihn.
Du kennst ihn sogar. Toll. Schön. Und der hat so ein Zitat irgendwo im Internet, habe ich das gefunden von ihm, wo drin stand. Also er kannte die Frau Dr. Johanna Budwig.
Richtig, ja.
Und hat darüber sich geäußert, einen Kommentar abgegeben, so sinngemäß, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, sinngemäß, er hat es an seinen Patienten probiert oder ausprobiert und hat tatsächlich gute Erfahrungen gemacht und er hätte sich das im Vorfeld nie vorstellen können, dass es so leicht ist, Krebs zu heilen. Also seine Aussage war, Krebs ist leicht heilbar. Die Krebszelle ist schwach und lässt sich leicht heilen. Und das hat mich neugierig gemacht, weil ich sowas noch nie gehört hatte. Noch gar nie.
Und als Biologin natürlich gleich. Genau. Man muss ja immer auch deinen wissenschaftlichen Hintergrund sehen, weil du das natürlich anders liest oder einteilst, wie vielleicht der eine oder andere.
Und auch meine Mutter hatte mit Brustkrebs zu tun damals und ich habe über Jahre nichts anderes gehört wie schulmedizinische Therapien. Gut, und auf jeden Fall hat mich das Zitat von dem Dr. Röhm eben sehr neugierig gemacht. Und dann war ich beim nächsten Mausklick natürlich bei der Frau Dr. Johanna Budwig. Und da bin ich seither nicht mehr weggekommen. Also die Frau, die hat mich wirklich mit dem, was sie erforscht hat, im Labor und auch am Patienten nachher gezeigt hat, total fasziniert.
Das hat dir, ich sag mal, mit deinem biologischen Hintergrund sozusagen Sinn ergeben, was sie da geschrieben hat.
Ja, total.
Ich frage deshalb, weil ich weiß natürlich, viele Menschen lesen Dr. Budwig, aber sie hat ja eine Art und Weise geschrieben, die, nennen wir es mal, nicht einfach ist. Auch ich habe manche Bücher, eigentlich alle, ich muss zugeben, alle, mehrfach gelesen, weil ich es manchmal auch nicht, und sie benutzt auch eine, ich sag mal, alte und seltsame Sprache. Ja. Aber du hast es anscheinend verstanden.
Ja, für mich war es nicht so seltsam. Ich konnte es irgendwie verstehen. Und ich konnte einfach auch das Biologische dahinter verstehen. Also das war tatsächlich deutlich.
Die hat es Sinn gemacht sozusagen.
Ja, sehr. Ganz viel Sinn. Es ging ja letztendlich darum, dass, also Frau Budwig meinte ja, Krebs wäre eine Energiemangelkrankheit. Und das war ja bei mir auch so. Ich habe ja gemerkt, auch in dem Stadium zum Schluss sowieso, aber auch Monate, vielleicht sogar Jahre zuvor, ich war energielos. Und ich hatte immer so das Gefühl, mir zieht man den Stecker. Also eben noch mache ich was, was mir Freude macht und plötzlich bin ich total erschöpft. Also ganz eigenartig, ungewöhnlich. Aber ich habe es mir damals anders erklärt, weil wir haben viele Kinder, also wir haben 4 Kinder genau genommen. Und die Jüngsten waren damals 10. Und ich war da schon noch sehr eingebunden und hatte eben zusätzlich den Job an der Schule, der mich auch sehr beschäftigt hat. Und von daher leuchtete das mir sofort ein, dass es eine Energiemangelkrankheit sein
und
könnte.
Und du hast dann der Universität Ulm abgesagt oder wie war das dann? Du hattest ja mehr oder weniger schon eine Planung, wie das hätte weitergehen sollen mit Operation oder Chemo oder sowas. Du hast dann einfach dort angerufen und hast gesagt, nee, ich komme nicht oder wie war das?
Das war noch ein bisschen krasser. Also ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, wo der CT-Termin anstand, hatte ich dann schon im Internet die Frau Dr. Budwig entdeckt und das leuchtete mir alles total ein und ich habe sofort für mich gedacht, das machst, also viel verlieren kannst nicht. Das Marsch.
Gell? Das Marsch muss ich dazwischen fragen. Du hast dann das Kochbuch genommen und hast, oder was?
Das hatte ich noch gar nicht.
Das Marsch, was hast du gemacht, ja?
Mhm. Also irgendwo im Internet tauchte dann eben so ein Vorschlag auf, also um was es ging, um die Öl-Eiweißkost.
Um die Öl-Eiweißkost,
Um die Budwig-Creme, dann so ein, so.
Das Quark-Leinöl-Milch-Gemisch, ja.
Quark-Leinöl, dann noch viel Rohkost und so.
Die klassische Öleiweißkost.
Klassische Öleiweißkost, das habe ich irgendwo gefunden und habe das so nach und nach mit zusammengestückelt und damit angefangen, bevor ich zum CT ging. Und ich habe nach das CT war irgendwie, was weiß ich, 5-6 Tage nach dem Beginn meiner Öleiweißkost. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon gemerkt, irgendwie irgendwas ist anders in mir. Mhm. Das hat auch mein Umfeld gemerkt. Also ich war ja nicht euphorisch. Es könnte man auch meinen, dass ich euphorisch gewesen wäre, weil ich für mich eine Lösung gefunden hätte. So war es nicht. Das war anders. Ich fühlte mich leichter. Später habe ich bei Frau Dr. Budwig gelesen, dass viele ihrer Patienten beschrieben haben, schon nach 4 Tagen könnten sie besser atmen. Mhm. Da habe ich gedacht, vielleicht war es der Effekt auch. Ja. Es war einfach deutlich leichter in mir. Gut, auf jeden Fall, ich bin zu dem CT-Termin hin und habe dann ein Gespräch mit dem Arzt gehabt und der merkt aber schon mein Zögern, weil ich zögerte nicht wegen Kontrastmitteln, die man da nehmen sollte, sondern wegen dem Gedanken, oh weia, ich setze mich da jetzt Röntgenstrahlen, massiven Röntgenstrahlen aus und beginne ja eigentlich jetzt gerade irgendwas.
Das Gegenteil ganz, eigentlich,
was
ja.
Anderes, ja. Und dann habe ich tatsächlich dem Arzt gesagt, ich kann das jetzt doch nicht machen, gell? Und für den Arzt war das noch in Ordnung, für die Arzthelferin war es ein bisschen, wie soll ich sagen, die hat es ein bisschen genervt, dass ich den Termin habe sausen lassen. Und ab da bin ich nicht mehr zu irgendwelchen Diagnoseverfahren. Ich habe das Kernspin sein lassen, OP sowieso. Was heißt sowieso? Sowieso ist vielleicht übertrieben. Ich hätte es ja auch machen können, weil viele lassen den Primärtumor entfernen.
Ja.
Ich hatte aber sofort den Gedanken, ich brauche ja irgendeinen Beweis, dass jetzt meine Budwig-Therapie auch funktioniert. Und dann dachte ich, nee, ich lasse den Tumor erstmal drin, kann man ja immer noch rausmachen.
Da muss ich dich kurz unterbrechen, weil das ist ein unglaublich interessanter und wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder sehe. Alle, auch in der Alternativmedizin, sagen schnell operieren. Der Nachteil einer OP, mal davon abgesehen, dass man vielleicht den Tumor verletzt oder es gibt ja auch viele Studien, wo dann eine höhere Metastasierung nach OPs ist, aber es gibt noch einen anderen Nachteil, der ja nie diskutiert wird oder sehr ungern diskutiert wird. Wenn der Tumor drin ist, kann ich natürlich besser sehen, wie gut meine Therapie ist.
Genau.
Das ist das, was du ja gerade auch gesagt hast. Aber jetzt ist meine Erfahrung, die meisten können das natürlich nicht, weil die Angst sie zerfrisst. Weil sie sagen zwar, ja, ich verstehe das intellektuell, du hast recht, aber um Gottes Willen, ich will das Ding loshaben. Das scheint bei dir nicht der Fall gewesen zu sein.
Nee, es war nicht so. Also in den ersten Wochen war es so, dass ich sowieso das nicht vorhatte. Und zu der Zeit war es so, der Tumor, wie gesagt, der drohte schon nach außen durchzubringen. Da war wie so ein Relief zu sehen. Ich habe immer so mein T-Shirt über die Brust gezogen, dann war das deutlich zu erkennen. Gell? Und dann hat es vielleicht 8 Wochen, 9 Wochen gedauert, bis ich da schon oberflächlich eine Veränderung, eine positive gesehen habe. Gell? Das flachte sich ab.
Okay.
Und das hat mir irgendwie Auftrieb gegeben. Da dachte ich, da passiert ja was Positives. Ja?
Jetzt machst du das. Und das hat ja auch den Mut verstärkt sozusagen.
Ja, total. Aber es stimmt schon, unterwegs war ich natürlich auch oft frustriert und einfach die Angst steckt ja in einem.
Klar.
Und die Ärzte, was die mir gesagt haben, das war ja auch nicht schön. Ja, also ich habe ja dann auch drüber recherchieren können, über das, was die mit mir vorhatten.
Ja.
Und was da für eine Überlebenschance bei rausgekommen wäre. Und der Gedanke war natürlich immer noch im Hinterkopf da.
Naja, Mammakarzinome mit metastasierten Lymphknoten und dann noch 80%. Da reden wir ja fast von einer palliativen Situation,
so
also schulmedizinisch gesehen. Ja.
Genau, so habe ich es auch eingeschätzt. Ich habe auch gedacht, nach 5 Jahren bin ich noch, wenn ich das mache, zu 2-3% vielleicht da.
Ja, absolut.
Gell, wenn ich Glück habe. So, und auf jeden Fall zu deiner Frage zurück. Mir fiel das von daher, weil ich einen kleinen Erfolg schon ziemlich bald sehen konnte. Und mir ging es ja immer besser. Das darf man nicht vergessen. Energetisch geht es einem da wirklich von Tag zu Tag besser. Ja. Und drum habe ich weitergemacht. Ich habe einfach weitergemacht. Und immer wenn ich Sorge hatte und wenn ich Ängste hatte oder wenn ich beunruhigt war, habe ich mir die Bücher von der Frau Dr. Budwig hergenommen und habe da drin gelesen und war total beruhigt. das war irgendwie wie so ein kleines Lebenselixier.
Weil du verstanden hast, was sie geschrieben hat. Ich weiß, ich wiederhole das jetzt, aber das ist unglaublich wichtig, weil ich halt leider ganz oft erlebe, dass Menschen zwar Budwig lesen, aber es beruhigt sie überhaupt nicht, weil sie überhaupt nicht verstehen, was sie eigentlich geschrieben hat. Ja.
Ich muss auch sagen, das war mein Glück, dass ich diesen biologischen Sachverstand eben mitgebracht habe. Ja. Und dass ich das von daher auch verstehen konnte, was sie da geschrieben hat über Zellatmung, über die Wirkung der Fette, über diese ganzen Dinge, die da eben im Körper geschehen, ja, oder auch nicht geschehen, wenn man die falsche Ernährung zu sich genommen hat. Mhm. Ja.
Wie ging's weiter? Also du hast dann konsequent, gehe ich mal davon aus, wie ich den Eindruck von dir habe, dass du eine konsequente Frau bist, hast du wahrscheinlich auch konsequent strikt die Öleiweißkost gemacht. Ja?
Total. Ja. Also ich habe dann mein Wissen ergänzt. Ich bin dann irgendwann Wochen später auch auf deine Bücher gestoßen, auf das große Koch- und Lehrbuch der Öleiweißkost. Okay, da habe ich dann auch einen ähnlichen oder vielleicht sogar derselbe Tagesplan drin entdeckt, habe dann noch ergänzt meinen Ablauf, die LD-Öle habe ich dann noch eingesetzt,
sehr schön.
Vielleicht auch schon früher, das kriege ich jetzt nicht mehr so genau hin.
Aber du hast auch LD-Öle benutzt,
Ich habe LD-Öle benutzt, also bestimmt ein Dreivierteljahr lang habe ich die benutzt, morgens eingerieben, über Nacht eingerieben, entsprechend dann geduscht und so weiter. Also alles eigentlich gemacht, was ich finden konnte, was Frau Dr. Budwig beschrieben hatte. Nur die Einläufe, die habe ich nicht gemacht, weil ich bei ihr gelesen hatte, sie wendete das bei ihren Patienten nur an, also die LD-Öl-Einläufe, wenn sie besonders energetisch schwach waren oder
sehr schwach sogar, sehr schwach.
Genau.
Ja. So machen wir es im Zentrum auch hier. Also nur, wenn Leute halt energetisch sehr weit runtergefahren sind, Aber das warst du ja im Grunde gar nicht.
Nee, das war ich nicht. Also ich konnte meinen Alltag gut bewältigen. Und der war ja dann mit dem Tagesplan auch gut durchstrukturiert. Ja, und dann waren ja die Kinder immer noch da. Also von daher, der Tag war belegt. Gell? Und was ich auch nicht gemacht hatte, waren Kaffeeeinläufe, weil ich das einfach nicht entdeckt hatte bei Frau Dr. Budwig. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann wusste, dass das eigentlich zum Entgiften gar nicht schlecht wäre, sogar vielleicht angeraten wäre, war es bei mir schon so weit, dass ich dachte, nee, ich bin auf einem guten Weg.
Ich brauche das gar nicht mehr sozusagen.
Nee, das brauche ich jetzt nicht anfangen.
Wie lief es zeitlich mit einem Tumor? Also was ist, weil vielen Frauen mit Mammakarzinomen wird ja so, ich sag mal, so viel Angst gemacht. Wenn du morgen nicht und was weiß ich, und in 3 Monaten bist entweder tot oder der Tumor explodiert und wird, was weiß ich, faustgroß. Was ist mit deinem Tumor passiert?
Also aus Ärztesicht wäre das sicher so gewesen. Ich bin nach 10 Monate ungefähr, nach der Diagnose, bin ich nochmal zu meinem Frauenarzt, aber eigentlich aus Neugier. Ich wusste, mir geht's gut und da tut sich was in die richtige Richtung. Gell? Es ist zwar noch nicht ein Ende in Sicht, aber es war deutlich, dass oberflächlich das Relief war dann mittlerweile ganz abgetragen, bis auf so einen kleinen Pickel. Und innen drin war es so, dass ich unsicher war. Bildet sich's gleich zurück oder ist es gerade noch am Wachsen? Das war so komisch. Also da war ich ein bisschen zwiespältig, das kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall bin ich nach 10 Monaten, weil ich inzwischen gelesen hatte, dass man manchmal erkennen kann, wenn sich ein Tumor auflöst, dass das innen drin anders aussehen würde, aber man würde noch deutlich erkennen, hier war der Tumor. Bin ich mit meinem Mann, war immer dabei, zum Frauenarzt und habe das untersuchen lassen.
Mit Ultraschall oder
mit? Mit Ultraschall. Nur Ultraschall, genau. Und er hat dann die kranke Seite mit der gesunden Seite ständig verglichen, hat nichts geredet, Also wirklich unangenehm, muss ich schon sagen.
Was ungewöhnlich ist, normalerweise reden sie eher zu viel wie zu wenig. Ja.
Genau, ich hatte ihm die Frage gestellt, wie sieht denn mein Tumor innen drin aus? Ja. Ich möchte es gern wissen. Und ich habe dir ihm auch im Vorfeld erzählt, was ich mache. Und dann konnte er damit schon nicht umgehen. Er hat sich das zwar notiert, Ernährungstherapie nach Budwig oder Johanna Budwig. Aber er hat mich da nicht verstehen können. Er hat mich auch wirklich ein bisschen blöd angesprochen. Und hat aber die Untersuchung gemacht und hat irgendwann aber sein Gerät wieder ausgemacht, ohne dass er mir die Frage beantwortet hätte.
Okay.
Und hat dann nur so einen ganz blöden Spruch losgelassen, dass das eben die Schwierigkeit manchmal wäre, wenn man die Grenzen nicht mehr erkennen kann, wenn der Tumor schon überall hingewachsen ist. Ja? Dann,
Oh, das bedeutet ja indirekt, er behauptet damit, da wäre überall Tumore gewesen, oder wie?
Ja, so habe ich es verstanden.
Ja.
Und es hat überhaupt nicht zu dem gepasst, wie ich es gemerkt habe, empfunden habe und
oder
gesehen habe und
gespürt so.
Habe. Genau. Mhm. Und auch mein Mann, der im Hintergrund saß und die Geräte mit
angeschaut hat,
der wusste ja noch, wie es ursprünglich mal ausgesehen hatte, vor 10 Monaten. Gell? Mhm. Und da konnte man deutlich das Tumorgeschehen erkennen, auch als Laie oder Halbleihe. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war das eben nicht mehr zu sehen, ja, immer im Vergleich mit der gesunden Seite. Mhm. Und dann hat der Arzt noch ein bisschen paar blöde Sprüche an mich hingehabt und dann bin ich gegangen und war frustriert, weil das wirklich auf mich, trotz allem, trotzdem ich es besser wusste, hat es auf mich unheimlich negativ gewirkt, wie der Arzt.
Wie geht's einem da eigentlich?
Schlecht. Also mir ging's schlecht.
Ja. Das stelle ich mir gerade auch ganz furchtbar vor, wenn man denkt, man ist auf einem guten Weg. Ja. Man merkt ja selber, es ist eigentlich gut. Ja. Ich bin da und dann kommt einer daher und macht das nicht nur kaputt, sondern er sagt so auf gut Deutsch gesagt, Sie spinnen doch, oder?
Ja, genau.
Was der anders, hat zu was mir anders gesagt, war das?
Frau Bischel, ich muss Ihnen eins sagen, bei Krebs hat die Schulmedizin immer noch die Nase vorn. Und er hätte schon mal eine Patientin gehabt, die gemeint hat, sie müsste sich aushungern, ja, also Zucker weglassen.
Ja.
Und die ist dann schier gar selber verhungert. Dann habe ich ihm erklärt, dass ich keine Diät mache, dass ich eine Aufbaukost mache und bla bla bla.
Eine Ernährungstherapie.
Das hat ihn gar nicht.
Aber viele Ärzte kennen noch nicht mal den Unterschied, muss ja leider, ist meine Erfahrung, ja.
Nee, hat ihn null interessiert. Und sein Gesicht war total versteinert. Also er hat mich dann auch so entlassen mit so einem unguten Gefühl.
Und dann bist du mit Wut nach Hause, nehme ich mal an.
Wut nicht. Ich war wirklich wie gebügelt. Es hat wirklich auf mich gewirkt, weil ich dachte, hä, hat er recht? Das kann doch nicht sein. Mhm. Also man stellt sich ja dann, oder ich zumindest bin vom Typ her, Entschuldigung.
Ja, die Frage, ja.
Die Frage, spinne ich jetzt? Hat der recht oder habe ich recht? Ja. Und bin heim und habe wieder gelesen. Und war dann nach ein paar Tagen wieder so, dass ich dachte, und da kam dann die Wut, da habe ich dann gedacht, das ist doch ein Quatsch, was der zu mir gesagt hat, das kann überhaupt nicht sein, das stimmt nicht. Ja, ich sehe es ja, ich merk's ja. Und habe einfach weitergemacht. Und dann habe ich auch beschlossen, ich gehe jetzt so bald nicht mehr zu Ärzten. Und ich glaube, ich war auch, nee, wenn ich es recht überlege, ich war bis heute nicht mehr bei Ärzten. Ich war noch einmal damals, aber das war schon nach der Diagnose gleich, in der Frauen.
Das war, wann war das? 2017, 2018? 16. 2016 war das sogar schon.
Also 16.
Über 5, fast 6 Jahre so ungefähr.
Ja, genau. Genau.
Und dann hast du einfach weitergemacht, in Anführungsstrichen. Wie lange hast du, ich sag mal, konsequent die Öleiweißkost gemacht?
Nach Tagesplan bestimmt 3 Jahre.
Super.
Ja, wirklich.
Ja.
Und auch danach, also das Doofe ist, also das ist vielleicht ein bisschen ein Nachteil, liegt aber auch an meinem Typ, da entsteht so ein Zwang, ja, man ist dann plötzlich gar nicht, oder ich war zumindest nicht mehr mutig genug, dann auch über anderes nachzudenken. Mhm. Es war dann für mich schon normal, so den Tagesplan zu strukturieren und so die Nahrung oder die Ernährung eben durchzuführen.
Aber da kann ich dir was aus meiner Erfahrung sagen, mit vielen Patienten von Budwig und Öl-Eiweiß-Kost. Das ist gut so.
Ja, natürlich.
Das ist gut so, weil unsere Erfahrungen hier mit Patienten mit Budi oder die auch dann Öl-Eiweiß-Kost gemacht haben, ich habe den Satz schon öfters gehört, so wie du, ja, ich habe mich dann gar nicht mehr getraut, eben nicht um die Zeit oder sowas zu machen, aber ich habe gesehen, die dann, ich sag mal, sehr schnell anfangen zu schlampern und dann, ich weiß nicht, Fleisch, Fisch und was ich weiß, aber man kann ja ab und zu mal, ist leider nicht so gut.
Genau.
Die wirklich guten Erfahrungen hören wir halt doch immer von Menschen wie jetzt von dir, die sagen, sie waren eben konsequent.
Ja.
Ja.
Genau.
Also von dem her gesehen, sei froh, sage ich jetzt einfach mal. Ja.
Ich bin auch froh. Und auch nach den 3 Jahren oder auch bis heute, ich werde es auch so weiterführen. Das Prinzip, ich sage immer, ich halte so das Prinzip ein. Natürlich habe ich jetzt nicht mehr so einen Tagesplan.
Ja. Ja.
Aber ich mache mir immer, ich trinke immer noch Sauerkrautsaft, ich mache immer noch Quarkleinöl, ich esse immer noch viel Rohkost. Wildgemüse werde ich mir jetzt wiederholen im Frühjahr, wenn es wieder losgeht. Was habe ich vergessen? Frische Gemüsesäfte mache ich immer noch, ja, aber nicht mehr so durchstrukturiert.
Und mir geht's gut so damit. Gell? Dieser Zwang wird weniger.
Ja,
sozusagen.
Der Zwang wird
du erlaubst weniger. Dir etwas besser. Okay,
ja,
fantastisch.
Genau. Ja.
2 Fragen habe ich noch an dich. Man kann so einen Weg natürlich nicht gehen, ohne ein gewisses Verständnis von Sachen zu haben oder ein gewisses Wissen auch über bestimmte Vorgänge im Körper oder auch im Geist. Was würdest du jemandem raten, der in einer ähnlichen Situation ist? Ja, was würdest du sagen jetzt aus deiner Geschichte heraus? Mach nicht einfach nur das oder das, schau mal das oder das an. Also wo würdest du jemand, wenn jetzt da eine Freundin zu dir kommt und sagt, du, bei mir hat man das und jenes hier auch ähnlich wie bei dir festgestellt, was würdest du der Person raten?
Oh, alles schwierig. Zu mir kamen ja schon Personen. Ja. Irgendwie spricht sich das ja rum, wenn man einen unkonventionellen Weg geht.
Du bist ja inzwischen auch, ich weiß, Heilpraktiker und du hast ja auch...
Nein, bin noch nicht
Heilpraktiker. Nicht ganz,
oder ich lerne noch.
Du lernst noch, aber du hast eine Ausbildung ja zur ganzheitlichen Krebsberaterin gemacht. Mhm. Aber trotz allem, was sagst du jemandem? Ja, das würde mich schon interessieren.
Also ich würde zu einer Diagnose erstmal raten, dass man genau weiß, um was geht's da. Mhm. Dass auch das Bewusstsein in der Person vielleicht eher entsteht, ich sollte da was ändern. Mhm. Und ich würde dringend dazu raten, tatsächlich entweder sich einen Berater zu suchen oder ich würde der Person Literatur mitgeben, die sie vielleicht lesen kann, in der es dann auf jeden Fall um eine Ernährungsumstellung gehen würde. Mhm. Und es würde auf jeden Fall auch um den Aspekt Energie gehen. Mhm. Weil ich habe jetzt zwar speziell keine Energiearbeit gemacht, wie ihr sie hier im 3E-Zentrum lehrt, aber ich habe gemerkt, meine Energie habe ich dadurch gewonnen, dass ich erst einmal meinen stressigen Beruf sein lassen habe. Ich bin dann nicht zurück. Mhm. Ich war lange krankgeschrieben und danach habe ich mich entschieden, ich gehe einen anderen Weg, ich mache das nicht mehr. Weil ich natürlich inzwischen auch merkte oder gelernt habe, dass Energie eine Riesenrolle spielt. Mhm. Also würde ich zu der Person wahrscheinlich sagen, schau dir dein Leben bitte an, ja, und schau, wie du dich bisher ernährt hast, wie du gelebt hast, was du für einen Lebensstil hattest, weil genau über diese Faktoren bist du ja krank geworden. Mhm. Und du musst an diesen Stellschrauben drehen, damit es wieder gut wird. Mhm. Und wenn sich die Person dann schon für einen Weg entschieden hätte oder äußern würde, ich möchte gerne einen alternativen Weg gehen, dann würde ich ihr zu einem dieser Wege raten, die auch funktionieren. Da gibt's ja nicht viele in meinen Augen. Also ich kenne 2, 3, 4 Wege, außer Budwig noch Max Gerson, Rohkost oder sowas.
Ja.
Gell?
Und, aber eine konsequente Ernährungstherapie.
Ja, auf jeden Fall.
So wie wir es ja auch sagen. Wir sagen ja auch Eiweißkost, weil wir uns am besten damit auskennen. Ja. Aber Gerson kenne ich natürlich sehr gut, selber sehr viele Fälle. Genau. Auch Rohkost, auch Makrobiote kenne ich Fälle. Und ich sage auch immer, ein konsequenter Weg.
Konsequent nicht und vor allem, was ich auch wichtig finde, ist, dass man diese Wege nicht miteinander mischt. Dass man nicht sagt, bei Budwig, oh, das gefällt mir jetzt aber nicht mit den Sauerkrautsaft, dann nehme ich lieber das. Mhm. Oder bei Gerson sagt man, ich will aber unbedingt doch Salz essen, aber es geht nicht, es verträgt sich nicht mit Gerson. Also, dass man einfach bei einem Weg bleibt und den wirklich zu 100% umsetzt. Mhm. Ja, und nicht meint, weil man gehört hat, Vitamin C sei gut oder Selen sei gut, jetzt nehme ich das alles noch ein, viel hilft viel. Mhm. So ist es in meinen Augen nicht. Mhm. Also diese Systeme, diese Konzepte sind so in meinen Augen ausgeklügelt worden von den Erfindern, von Dr. Budwig zum Beispiel. Ja. Daran was zu ändern, das finde ich total fatal. Also ich würde auf jeden Fall raten, bleiben Sie beim Original.
Fantastisch, fantastisch. Bettina, herzlichen Dank für diese unglaublich tolle Geschichte, diese unglaublich mutige Geschichte. Und da geht es uns ja auch in dieser Reihe hier drum, Menschen einfach aufzuzeigen, es gibt andere Wege, weil da draußen wird ja getan, wie wenn es halt nur das oder das gibt. Und Menschen wie du, wo wir ja sehr viele kennen, aber ganz viele Menschen da draußen glauben eben, das gibt es nicht. Ja. Nochmal herzlichen Dank.
Gerne.
Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuschauen und ich bin ganz sicher davon überzeugt, Sie haben einiges mitnehmen dürfen. Ich erlaube mir als Schlusssatz etwas zu wiederholen, was Bettina gerade gesagt hat. Das ist nämlich meine Erfahrung ebenfalls. Es ist nicht immer so wichtig, welche Ernährungstherapie. Natürlich gibt es ein paar wenige, wo ich auch weiß, die sind vielleicht erfolgreicher wie andere. Aber das ist auch mein Tipp für heute im Grunde genommen. Da wiederhole ich Bettinas Worte. Bleiben Sie bei einer Ernährungstherapie und machen Sie diese konsequent. Und ansonsten, wie immer, Carpe Diem.